Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 32 und 33 der 14. Sure, der Sure Abraham.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa anzala minas-samai ma'a wa anzala minas-samai ma'a fa akhraja bihi ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die an einige der guten Gaben Gottes an die Menschheit erinnern. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott, der die Himmel und die Erde erschuf und aus den Wolken Wasser hinabregnen lässt, mit dem er aus dem Erdreich Früchte, die euch ernähren, hervorbringt. Er, der euch die Schiffe dienstbar machte, damit sie auf sein Gebot hin die Meere befahren und der Flüsse und Bäche in euren Dienst stellte. Und dienstbar machte er euch Sonne und Mond, die unentwegt und genau berechnet in ihren Bahnen kreisen. Und dienstbar machte er euch Tag und Nacht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 1. April 2024, gleich dem 13. Farvardin 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe In Richtung Licht. Zum Abschluss hören Sie unsere Sondersendereihe Ramadan, der Monat des Segens. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute. Bleiben Sie dran!
Ferdowsi von gestern bis heute. Liebe Hörerfreunde, mit dieser neuen Sendereihe wollen wir Ihnen anlässlich der tausendjährigen Existenz des Schahnameh oder Buch der Könige, den Schöpfer dieses Meisterwerkes, nämlich Abolghasem Ferdowsi, ein wenig näher bringen. Bei unserem ersten Beitrag zu dem Thema Ferdowsi von gestern bis heute hatten wir Sie schon etwas mit dem Verfasser des Schahnameh und seiner Zeit bekannt gemacht. Dieses Mal wollen wir etwas näher auf das Leben des Dichters und die Art und Weise des Vortrages dieses großen iranischen Nationalepos eingehen. Wir hoffen, Sie finden auch heute wieder die Zeit, um zuzuhören. Die Blüte der Farsi-Literatur und Poesie nach dem Einzug des Islams in Iran begann mit der Zeit der Samaniden-Herrschaft. Die Samaniden regierten von 819 bis 1005 in Transoxanien und Khorasan. Da sie eine ursprünglich iranische Adelsfamilie waren und die persische Sprache ihnen sehr am Herzen lag, setzten sie sich für deren Erhaltung, Verbreitung und Würdigung ein. So kam es, dass in dieser Zeit eine gute Basis für Wachstum und Blüte der Farsi-Literatur und Dichtung gegeben war. Die Samaniden förderten Poeten, Schriftsteller und Übersetzer. In ihrem Staatsgebiet konnte sich das reichhaltige Gedankengut und die vielfältigen Neigungen und Talente auf kulturellem und wissenschaftlichem Gebiet frei entfalten. Die gegenüber Kultur und Wissenschaft offenen und freundlich gesinnten Samanidenherrscher, die selber eine höhere Bildung besaßen, schufen einen geordneten Rahmen, und diejenigen, die sich für Wissenschaften und Kultur engagierten, konnten unbekümmert und undogmatisch auf ideeller und logischer Basis disputieren und studieren. Aus dieser wissenschaftlich und kulturell freien Atmosphäre erhoben sich viele noch heute weltbekannte Gelehrte, wie zum Beispiel Farabi, Biruni, Ibn Sina, Rudaki und Ferdowsi. Nach Ansicht des russischen Iranistikers I. W. Oransky war es zuerst das Gebiet der Dichtung, aus dem sich die arabische Sprache gezwungenermaßen zurückziehen musste. Denn die Iraner, von den Herrschern bis zum Volk, bevorzugten die persische Sprache für den gesamten kulturellen Bereich. Zur Zeit der Samaniden sind deshalb viele Werke im Bereich der Literatur, Religion und Wissenschaft verfasst und übersetzt wurden. Zu den Übersetzungen in die persische Sprache in dieser Zeit gehört zum Beispiel die Fabelsammlung Kalila und Dimna oder Pancha Tantra, Fünf Sinne oder Fünf Musen. Dieses Werk, das zuvor von der Pahlavi-Sprache ins Arabische übertragen worden war, wurde auf Anweisung des Samanidenherrschers Nasser bin Ahmad oder Nasser der Zweite 1914 bis 1943 nach Christus ins Persische übersetzt und einige Zeit später von dem Vater der Farsi-Dichtung Rudaki 859 bis 941 nach Christus in Gedichtform gebracht. Ein weiteres Werk aus der Zeit der Samaniden ist die Übersetzung der Werke von Tabari in die persische Sprache. Dieser bedeutende islamische Historiker und Gelehrte aus Iran, 839 bis 923 nach Christus, ist der Verfasser unter anderem einer Chronologie, Tarikh, und einer Koranauslegung, Tafsir. Diese beiden Werke sind heute noch eine wertvolle Quelle für die Farsi-Literatur. Die Zeit der Samaniden war also eine der bedeutendsten Abschnitte in der Geschichte der Farsi-Literatur, denn zu Beginn dieser Zeit lebte Rudaki und zu ihrem Ausgang hin Ferdowsi und Onsori, zwei Meister der Farsi-Dichtung. Auch noch viele andere Dichter aus dieser Zeit waren jeder einzelne bekannt und bedeutend, und wie die historischen Dokumente belegen, waren selbst auch einige der Samanidenfürsten selber Dichter und Verfasser von literarischen Werken, wie zum Beispiel Abulfaz Bolani und Shamsul Ma'ali Qabus. Viele Historiker und Literaturwissenschaftler sind der Auffassung, dass es nur wenige Epochen in der persischen Literatur gab, in der so viele große Dichter und Gelehrte gelebt haben, und das in einem relativ begrenzten Gebiet. Die Aufzeichnung der Geschichte Irans und die Sammlung der nationalen Geschichten und Erzählungen der Iraner in der Farsi-Sprache ist eine Besonderheit in der Zeit der Samaniden. Die Werke, die in dieser Zeit, das heißt im 4. Jahrhundert nach der Hijra, bzw. 10. Jahrhundert nach Christus verfasst wurden, beinhalten in der Regel bekannte geschichtliche Ereignisse oder Geschichten der Pahlevane, die alle unter Berücksichtigung der alten Quellen der Pahlavi-Sprache oder der Quellen, die aus dieser Sprache ins Arabische übersetzt worden waren, gesammelt wurden. Das Shahnameh Abul Muayyed Balchi ist eines der literarischen Werke dieser Zeit. In ihm ist ein großer Abschnitt der Geschichte und den Geschichten der iranischen Pahlevane vor dem Islam bis zur Zeit der Araber und Muslime in Iran gewidmet worden.
Als ein weiteres Buch dieser Epoche können wir das Shahnameh Abu Mansuri nennen, das Mitte des 4. Jahrhunderts nach der Hijra gesammelt und verfasst wurde. Dieses Buch ist vom Gesichtspunkt der Echtheit der Quellen und ebenso aus der Sicht der inhaltlichen Anordnung das beste poetische Shahnameh in diesem Jahrhundert. Die Bedeutung dieses Werkes ist nicht zuletzt auf seine Verwendung zurückzuführen. Das Shahnameh Abu Mansuri wurde erstmals von dem großen Dichter der Samanidenzeit Dariri, Abu Mansur Muhammad ibn Ahmad Dariri, ca. 930 bis 980 nach Christus in Versform gebracht. Aber leider verstarb Dariri noch jung und vor Vollendung seines Werkes. Zum Ende des 4. Jahrhunderts nach der Hijra hat dann der große persische Dichter und Meister der Sprache Ferdowsi das Shahnameh Abu Mansuri und das unvollendete Shahnameh von Dariri für die Dichtung seines ewigen Werkes, dem Shahnameh oder Buch der Könige, gebraucht gemacht. Darüber wollen wir dann zu gegebener Zeit noch genauer berichten. Hakim Abulghasem lebte zu einer Zeit, in der der Markt der Erzählungen und historischen Geschichten in voller Blüte stand. In diesen Tagen waren die Erinnerungen an die historischen Ereignisse in der Vorzeit Irans und die mythischen Sagen unter den Menschen im Land weit verbreitet und wurden von Mund zu Mund weitergegeben und diese schenkten den Herzen der Menschen Ruhe und Zufriedenheit. An den langen Winterabenden hatten die Geschichtenerzähler und Vortragenden Hochsaison. Bei Festen und Feiern haben die Musikanten und Sänger mit ihren Vorträgen der mythischen Geschichten die Herzen der Menschen mit Freude, Begeisterung oder Trauer erfüllt. Die Heldentaten Rostams entzündeten die Flamme der Hoffnung in den Herzen und das Schicksal des Siavash oder des Esfandiar füllte ihre Herzen mit Trauer und Leid und ihre Augen mit Tränen. In der Geschichte Bukharas heißt es, die Menschen in Bukhara waren im Besitz von Trauergesängen für Siavash, wie sie auch in allen Gedenken bekannt sind, und die vortragenden Sänger wurden als weinende Moranen bezeichnet. An einer weiteren Stelle der Geschichte von Bukhara heißt es, die Leute von Bukhara besaßen für den Tod von Siavash sonderbare Weisen und die Sänger nannten sie die Rache Siavashs. Sogar außerhalb Irans zu Beginn des Islams hat ein Araber mit Namen Nasser bin Hares die Geschichte von Rostam und Esfandiar, die er von den Leuten im Zweitstromland erfahren hatte, weitergegeben. Die Sammlung all dieser Geschichten, Mythen, Erzählungen, Elegien als gemeinsame Geschichte eines Volkes hat im Nationalepos Shahnameh von Ferdowsi ihr ewiges Schicksal gefunden. Zusätzlich zu den mündlichen überlieferten Geschichten gab es, wie schon gesagt, Auch schriftlich aufgezeichnete Erzählungen und Begebenheiten und sehr viele Gebildete und Künstler, die sich die Sammlung und schriftliche Aufzeichnungen dieser zum Ziel gesetzt hatten. Als ihre Werke können zum Beispiel Yadegar Zarir, Karname Ardeshir Babakan und Bahram Chubin Name und andere genannt werden.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, Sie sind mit den ersten 15 Versen der Sure Jin näher vertraut geworden. Wir setzen die Erläuterung zu dieser Sure 72 bei den Versen 16 und 17 fort. Sie lauten:
وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
Und wenn sie, die Menschen und die Dschinn, sich auf dem Weg der Wahrheit recht verhielten, würden wir ihnen wahrlich Wasser im Überfluss zu trinken geben, damit wir sie dadurch der Versuchung aussetzen. Und wer sich von der Ermahnung seines Herrn abwendet, den wird er in überwältigende Strafe stecken. Im vorhergehenden Teil wurde auf die Belohnung der Guten und Bestrafung der Schlechten hingewiesen. Und nun heißt es im Vers 16 über die Belohnung der Gläubigen im weltlichen Leben: Wenn die Dschinn und die Menschen Gott ergeben sind und diesen Weg festen Schrittes beschreiten, schickt Gott ihnen viele gute Gaben. Allerdings, und darauf macht der Vers 17 aufmerksam, geht jede Gabe, die Gott schickt, mit Verpflichtungen einher und muss auf dem rechten Weg genutzt werden. Wenn einem Menschen vermehrt gute Gaben geschickt werden, so wird er damit auch auf die Probe gestellt. Kommt er in Versuchung und wird er wegen der Gabenfülle hochmütig und oberflächlich, oder dient ihm die Gabenfülle dazu, den anderen Menschen zu helfen, insbesondere den Bedürftigen? Die Erfahrung zeigt, dass der Mensch durch Besitz und Reichtum schneller in Versuchung gerät und einer größeren Bewährungsprobe ausgesetzt ist als durch Armut und Bedürftigkeit. Dies hängt damit zusammen, dass Reichtum den Menschen in der Regel unachtsam macht und ihn in die materiellen Freuden eintauchen und Gott vergessen lässt. Umgekehrt wenden sich Menschen, die nur über wenige materielle Mittel verfügen, in der Regel mit der Bitte um Hilfe an Gott, und sie gedenken seiner mehr. Der Vers 17 verheißt: Wer aufgrund der vielen Gaben, die er von Gott erhalten hat, nicht mehr seiner gedenkt, wird schon im Leben dafür eine harte Strafe erfahren.
Thank you.
Wir möchten der obigen Stelle in der Sure Jin folgende Anmerkungen hinzufügen. Erstens. Die Standhaftigkeit auf dem Weg des Glaubens trägt schon in dieser Welt ihre Früchte und wird mit einem gesteigerten Lebensunterhalt belohnt. Zweitens. Nicht jede Beharrlichkeit ist gut. Manchmal ist jemand nur aus Trotz und Eigensinn beharrlich. Aber die Beharrlichkeit und Standhaftigkeit auf dem Weg der Wahrheit ist eine gute Sache und zählt als Wert. Drittens. Der Mensch darf sich nichts auf Wohlstand einbilden und damit prahlen. Ein gutes finanzielles Einkommen und Eigentum gehören zu den Mitteln, mit denen Gott die Menschen auf die Probe stellt. Wir wenden uns den Versen 18 und 19 der Sure Jin zu, nämlich:
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.
Und die Gebetsstätten gehören doch Allah. So ruft neben Allah niemanden an. Und als Muhammad, Allahs Diener, aufstand zum Gebet, um ihn anzurufen, hätten sie ihn beinahe erdrückt. Ein Zeichen für die Standhaftigkeit auf dem Wege Gottes besteht darin, dass in den Gebetsstätten nur Gott angebetet wird und kein anderer. Jeder in den Gebetsstätten soll nur Diener Gottes sein. In jener Zeit aber war die Masjidul Haram, die heilige Moschee in Mekka, mit der Kaaba, ein Ort, an dem zahlreiche Götzen standen. Die Götzendiener beteten während der Umkreisung der Kaaba diese Götzen an. Ähnlich wird heute in den Kirchen der Christen Jesus als Sohn Gottes angebetet und sein Bildnis und das Bildnis von seiner Mutter Hazrat Maryam werden als besonders heilig verehrt. Als der Prophet Gottes in der heiligen Moschee in Mekka zum Gebet stand, wurde er, wie die Geschichte berichtet, von den Götzendienern umringt und von ihnen verspottet. Sie machten Lärm, um seine Stimme zu übertönen und zu verhindern, dass andere ihm zuhören. Darauf nimmt der Vers 19 Bezug. Folgendes können wir uns einprägen. Erstens. Im Islam nehmen Moscheen einen hohen Platz ein. Sie gehören nicht den Menschen, sondern Gott. Zweitens. Wir dürfen niemals jemanden neben Gott stellen und anbeten. Drittens. Der beste und höchste Zustand während des Ritualgebetes ist erreicht, wenn der Mensch sich vor Gott niederwirft. Sajde bedeutet Niederwerfung, und davon abgeleitet heißt der Ort, an dem das Ritualgebet mit der wiederholten Niederwerfung verrichtet wird, auf Arabisch Masjid, Moschee. Viertens. Die Dienstbarkeit gegenüber Gott ist die Vorstufe zur Aussendung der Propheten. Der Prophet Gottes hat seinen hohen Rang erreicht, weil er Diener Gottes war und nur Gott diente. Thank you. Abschließend sollten wir noch die Verse 20 bis 22 der Sure Jin verlesen und betrachten.
قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا
Sag, ich rufe nur meinen Herrn an, und ich geselle ihm niemanden bei. Sag, ich vermag euch weder Vorteile noch Schaden zu bringen. Sag, niemand kann mir gegen Allah Schutz gewähren, sollte ich ihm nicht gehorchen, und ich werde außer bei ihm keinen Ort der Sicherheit finden. In diesen Versen erhält der Prophet den Auftrag, seine Beziehung zu Gott klarzustellen und ebenso seine Beziehung zu den anderen. Er soll verkünden: Ich bin Diener Gottes, nur ihn bete ich an. Was andere Gott als Teilhabe zur Seite stellen, lehne ich ab, und sollte ich Gott nicht gehorchen, wird niemand mich vor seiner Strafe schützen können. Der Prophet sollte den anderen verdeutlichen, dass er ein Mensch wie sie ist, und mit dem einzigen Unterschied, dass er von Gott den Auftrag erhalten hat, sie recht zu leiten und auf den Weg der Wahrheit zu rufen. Er sollte ihnen sagen, dass er sich selber keine Vorteile beschaffen kann, geschweige denn, dass er dazu für andere in der Lage sei. Der Prophet konnte ihnen also auch nicht jenen spirituellen Fortschritt, den er sich für sie wünschte und der für sie vorteilhaft war, beschaffen. Er sollte den anderen auch sagen, dass er nicht in der Lage ist, Schäden, die ihn oder die anderen treffen könnten, abzuwenden. Mit diesen Versen in der Sura Jin sollte der Prophet verdeutlichen, dass er keinen Einfluss besitzt, der von Gott unabhängig gewesen wäre. Er sollte klarstellen: Alle Macht liegt in Gottes Hand. Auch als Prophet kann er einen Schaden oder Kummer, den Gott für ihn vorsieht, nicht abwehren. Als Gesandter Gottes kann er höchstens seinen Herrn bitten, dass er diesen Schaden verhindert, und möglicherweise wird seine Bitte erhört. Folgendes wird ersichtlich. Erstens, es sind Gottdienstbarkeit und Enthaltung von jeglicher Götzenverehrung, welche die Propheten für ihre Berufung und Aussendung qualifizierten. Zweitens, wer den rechten Weg und die Rechtleitung ablehnt, der wird einen großen Schaden hinnehmen müssen. Drittens, keiner genießt Immunität gegenüber dem Gesetz Gottes. Vor seinem Gesetz sind alle gleich, selbst die Propheten. Sollten sie sich den Geboten Gottes widersetzen, sind auch sie nicht vor der Strafe Gottes sicher.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Rustamian mit dem Titel Hejran, das heißt Abschied.
Thank you. گر امشب میرسیدی بر سر من، دمی گر مینشستی در بر من، به جای غربت و پاییز و حسرت بهاران میدمید از باور من. همان بهتر که در هنگامه مدد جویم دمی از خامه اش، می افزایم ز هجر تا حدیثی به اوراق مصیبت نامه اش، به اوراق مصیبت نامه اش.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sondersendereihe Ramadan, der Monat des Segens. Weiterhin guten Empfang.
Ramadan, der Monat des Segens.
Es ist Monat Ramadan, dieser segensreiche Zeit. Dieser Monat, in dem unsere Atemzüge als Gottespreisung zählen und unsere gottesdienstlichen Handlungen mehr als zu jeder anderen Zeit vom Herrn der Welten angenommen werden. In diesem Monat reinigen wir die Seele und halten sie von Sünden fern. Es sind kostbare Sekunden, Minuten und Stunden. Gibt es ein größeres Glück, als dass der Mensch die Barmherzigkeit Gottes mit seinem ganzen Sein verspürt? Wir möchten mit einem Wort des Propheten beginnen, der über die Belohnung des gottgeweihten Fastens sagt: Gott bringt den Fastenden in die Nähe seiner Allbarmherzigkeit. Er macht ihm die schwierigen Momente des Todes einfach. Er bewahrt ihn vor dem Hunger und dem Durst am Tag der Auferstehung. Er beschenkt ihn damit, dass er ihn vom Feuer der Verdammnis fernhält und versieht ihn mit den schönen Segensgaben des Paradieses. Das Leben auf dieser Welt ist mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Die Menschen zeigen unterschiedliche Reaktionen auf Schwierigkeiten, einige überwinden die Probleme, andere kapitulieren ihnen gegenüber. Man kann sagen, dass normalerweise keiner von uns sich über Probleme freut und ihnen in der Regel mit Besorgnis begegnet. Aber in Wahrheit sind die Schwierigkeiten gar nicht so unerträglich, wie wir meinen. Oftmals tragen Probleme zur Entfaltung unserer Fähigkeiten bei oder steigern diese. Psychologen sagen, der Mensch begegnet, ob er will oder nicht, im Leben Problemen. Was ihn umwerfen kann, ist der seelische Druck nach Auftreten von solchen. Die Einstellung des Menschen zu Problemen und die Interpretation von Problemen hat indirekt eine Wirkung auf sein Vermögen, mit ihnen zurechtzukommen. Musik. Wichtig ist, dass der Mensch bei der Begegnung mit Problemen an die Vorteile, die sich daraus für ihn ergeben, denkt. Wer in den Problemen nur Unglück sieht, verfehlt dem Kummer und dieser Kummer schwächt seine Kräfte zur Begegnung mit den Schwierigkeiten. Welche positiven Wirkungen haben nun die Härte des Lebens? Es liegt auf der Hand, dass der Mensch seelisch und charakterlich durch Probleme und Härten gestärkt wird und seine Widerstandskraft wächst. Imam Ali hat einen interessanten Vergleich gezogen und gesagt, wisset, das Holz der Bäume in der Steppe ist härter und die Rinder der Bäume an einem Bach dünner. Das Feuer mit Holz von Steppenbäumen, welche vom Regen mit Wasser versorgt werden, flammt besser und ist dauerhafter. Damit möchte Imam Ali sagen, dass die Steppenbäume, weil sie unter harten Bedingungen heranwachsen, sind widerstandsfähiger als andere Bäume. Manchmal stellt Gott den Menschen mit Problemen und Engpässen auf die Probe, damit bei diesen Härten die Essenz seines Wesens an den Tag tritt. Probleme und Unvollkommenheiten im Leben lassen den Menschen verstärkt nach der Weiterentwicklung und Vervollkommnung streben und diese sind das Ziel seiner Erschaffung. Der Mensch wird nur im Schmelzofen der Härten und Unannehmlichkeiten erfahren und veredelt. Ustad Mutahari schreibt, die göttliche Prüfung soll die Kräfte aktivieren und die Kapazität im Wesen des Menschen vollenden. Gott stellt die Menschen durch Härten und Probleme auf die Prüfung, damit er die ihm gebührende Vollkommenheit erreicht. Gott setzt die Menschen dem Unglück und Härten aus, damit ihre geistige und seelische Kraft wächst. Imam Ali a.s. sagt dazu, Gott lässt seinen Diener den verschiedenen Schwierigkeiten begegnen und stellt verschiedene Pflichten, welche ihrer natürlichen Neigung zu Bequemlichkeit und Sorglosigkeit widerspricht, auf damit dem Stolz und Eigendünkel aus ihrem Herzen weicht und damit ihre Seelen durch die Dienstschaft gegenüber Gott zur Ruhe finden. Dies ist ein Mittel, damit sich die Tore des Überflusses und des Segens des Herrn für sie öffnet. Die Härten und Schwierigkeiten spielen also eine wichtige Rolle für das Hervortreten der verborgenen Fähigkeiten des Menschen. Der Mensch kann sie nutzen, um Erfahrungen zu sammeln.
Abu Amr Sojaji war ein edler und rechtschaffener Mensch. Er berichtet, als meine Mutter starb, vererbte sie mir ein Haus. Ich verkaufte es für 50 Dinar und begab mich auf die Hajj-Reise. Auf halbem Weg in der Gegend von Nineveh stellte sich mir unterwegs ein Dieb in die Quere und fragte, was hast du Wertvolles dabei? Ich dachte bei mir, nichts ist besser als die Ehrlichkeit. Und entschloss mich daher, dem Dieb die Wahrheit zu sagen. Ich habe einen Beutel bei mir, in dem nur 50 Dinar sind, und damit will ich zum Hause Gottes pilgern. Der Dieb forderte, gib her. Ich gab ihm den Beutel. Der Dieb zählte das Geld und gab mir den Beutel zurück, während er den Blick zu Boden senkte. Ich fragte, warum hast du mir das Geld zurückgegeben? Da antwortete er, ich wollte dir dein Geld abnehmen, aber deine Ehrlichkeit hat mich in Verlegenheit gebracht. Abu Amr Sojaji berichtet weiter, dem Gesicht des Räubers war deutlich abzulesen, dass er reuig war. Man konnte sehen, dass ihm sein Verhalten leid tat und er bereit war, reuvoll zu Gott umzukehren. Meine Ehrlichkeit hatte ihn so sehr beeindruckt, dass er vom Pferd abstieg und darauf bestand, dass ich es besteigen solle. Dann fasste er den Entschluss, mit mir auf die Hajj-Reise zu gehen. Er befreite das, was er besaß, von allem, was er unrechtmäßig erworben hatte, hüllte sich in das Pilgergewand und eilte dann auf die heilige Stätte zu. Mit meiner Anleitung vollzog er die gottesdienstlichen Handlungen des Hadsch. Die Bescheidenheit ist ein Merkmal der rechtschaffenen Diener Gottes. Gott spricht im Vers 63 des Sure Furqan, Sure 25, die besonderen Diener des Allbarmherzigen sind jene, die bescheiden und ohne Stolz auftreten. Bescheidenheit wird also als Merkmal für die Dienerschaft gegenüber Gott betrachtet. Wer fest an die Herrlichkeit und Pracht Gottes glaubt, sieht sich selber als ein winziges Teilchen in dieser Welt und sieht sich überall im Machtbereich des ewigen Gottes befindlich. Dieses gute Gefühl veranlasst ihn zu aufrichtigen Ergebenheit vor dem Schöpfer und seiner Größe. Wer in den Genuss der demütigen Ergebenheit gegenüber Gott gelangt ist, der wird auch gegenüber den Geschöpfen Gottes bescheiden. Gott lädt den Propheten zu Bescheidenheit und Barmherzigkeit gegenüber den Gläubigen ein. In der Tat war es auch das bescheidene Verhalten des Propheten, welches so viele für den Islam gewann. Bescheidene Menschen werden geliebt. Jemand, der im Zeichen Gottes bescheiden ist, dessen Rang unter den Menschen wird Gott erhöhen. Dies hat der Prophet des Islams verheißen. In den Berichten aus dem Leben des Propheten steht, dass er alle Arbeiten selber erledigte. Er molk selber die Schafe und flickte selber sein Gewand und Schuhwerk. Er wollte nicht, wenn jemand vor ihm aufstand, und niemals setzte er sich an die Spitze einer Versammlung. Er war ein aufrichtiger Diener Gottes und hat gesagt, »Ihr Menschen, bevor der Herr mich zum Propheten berief, hat er mich zum Diener gemacht.« Die wertvolle Eigenschaft der Bescheidenheit entspringt aus einer reinen Seele. Imam Sadr a.s. sagt, Bescheidenheit ist Ursprung aller guten Werke und wertvoll. Jeder, der Gott zuliebe bescheiden ist, den wird Gott edler als viele seiner Diener werden lassen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.